Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod. Ich begrüße heute Johanna Klug. Liebe Johanna, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben uns ja vorhin auch schon mal ganz kurz unterhalten. Wir kennen uns jetzt 2 Jahre, noch nie persönlich, immer über die digitalen Medien. Aber es ist total schön, dass die Wege immer wieder zueinander führen. Und ich freue mich, dass du heute die Zeit hast, mit mir ein Schlussworte-Gespräch zu führen. Johanna, du bist Sterbebegleiterin, du bist Trauerbegleiterin, du hast Medienmanagement studiert, du hast den Studiengang Perimortale Wissenschaft in Regensburg mit aufgebaut und hast jetzt ein Buch geschrieben, was gerade frisch erschienen ist. Es umgibt dich ja sehr, sehr viel Tod. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, ich glaube, so, das ist schon so, dass es so ein 24-7-Thema bei mir ist. Und ja, lustigerweise oder wahrscheinlich ist es gar nicht so erstaunlich, dass ich das immer gefragt werde, wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin. Mhm. Und ich muss, glaube ich, immer wieder die gleiche Antwort geben, dass ich sage, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ich hatte keine persönliche Verlusterfahrung. Ich wurde nicht irgendwie straight mit dem Tod so konfrontiert, sondern das ist einfach aus einem Gedanken, Geistesblitz irgendwie entstanden, dass ich mir auf einmal dachte, das möchte ich unbedingt. Und ich glaube wirklich, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich in meinem ersten Auslandssemester war, in den Niederlanden, gerade eine Hausarbeit geschrieben habe und mir gedacht habe, boah, das ist alles doch irgendwie so sinnlos. So, mhm. Ich glaube, jeder kennt das, an irgendwelchen Hausarbeiten mit irgendwelchen Themenschwerpunkten zu sitzen und sich denken, wieso, was mache ich hier eigentlich, wieso sitze ich denn hier? Und dann habe ich auf einmal auch im Laufe des Semesters begriffen, dass ich alle Freiheiten habe. So, ich bin jetzt irgendwie erwachsen, ich kann überall hinreisen, ich kann eigentlich alles machen, mir liegt die Welt quasi zu Füßen. Und als ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, ich möchte eins unbedingt, nämlich sterbende Menschen begleiten. Und damals wusste ich noch gar nichts von Hospiz und Palliativ und so, das musste ich dann alles erstmal irgendwie recherchieren. Und ja, und so hat sich das irgendwie Stück für Stück dann auch relativ schnell entwickelt, dass ich dann auf die Palli in Würzburg gekommen bin. Mhm. Dann angefangen habe, regelmäßig jede Woche Freitagnachmittags dann da zu sein.
Und du hast in deinem Buch, beschreibst du das ja, deine erste Begegnung mit dem Tod, also schon sehr, sehr früh ja das erste Mal einen toten Menschen gesehen. Wie war das für dich? Vielleicht auch rückblickend heute, also mit der Erfahrung von heute nochmal zurückgeblickt. Wie war das damals dann für dich?
Ja, ich war ja gerade auch erst 16. Also ich glaube, da ist man ja sowieso in einer sehr krassen Phase seines Lebens. Einfach mitten in der Pubertät. Man steht irgendwie kurz vor, also ich stand kurz vor meinem Realschulabschluss. Oder beziehungsweise ich hatte ihn schon durch, glaube ich, und habe dann irgendwie Schule weitergemacht. Und man fühlt sich so, oder ich habe mich damals so hin und her gerissen gefühlt, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, was kann ich überhaupt gut, kann ich überhaupt irgendwas? ja, ich glaube, das sind ja so die Fragen, die einen so umtreiben. Ja. Und ja, und jetzt aber rückblickend war das, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Ich könnte nicht sagen, dass es ein, es war eigentlich so, dass ich gemerkt habe, in dem System läuft irgendwas falsch. Mhm. Also ich glaube, das habe ich damals schon gemerkt, weil die Bestatter ganz klamm und heimlich dann mit dem Holzsarg um die Ecke kamen und den Mann, den ich da gefunden hatte, einfach abgeholt haben und keiner sollte irgendwas mitbekommen. Mhm. Es hat auch niemand mit mir darüber geredet. Also in meiner Familie dann natürlich schon, die waren aber erstmal alle noch viel mehr schockiert als ich. Mhm. ich konnte, glaube ich, damit irgendwie ganz gut umgehen. Ich habe halt mal kurz geweint und so, weil es einfach echt ein krasser Anblick war, diesen Menschen, der hat anscheinend mit einem Schlaganfall auf der Toilette halt gestorben, lag dann in seinem eigenen angetrockneten Blut so. Das ist schon irgendwie ein krasser Anblick. Aber mir hat einfach so keiner drüber geredet und auch die Pflegekräfte waren selber total überfordert. Also ich habe gemerkt, so die wissen selber gar nicht, wie sie damit umgehen sollen auch. Mhm. Und ich glaube, rückblickend merke ich einfach für mich, dass das nicht gut gelaufen ist und dass es immer noch nicht gut läuft und dass wir in unserem Pflege- und Gesundheitssystem einfach grundlegend was verändern müssen. Mhm. Und ich glaube, dass mich diese Erfahrung auch mit dorthin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin. Und vielleicht hätte ich das mit der Sterbebegleitung nie angefangen, wenn ich nicht diese extreme Erfahrung gemacht hätte.
Ja, also das heißt ja, ein großes Anliegen von dir und ja auch von vielen, die wir so uns da in dem Thema bewegen, ist es ja, wir müssen mehr über den Tod sprechen.
So. Ja, wir müssen ihn einfach auch wieder mehr ins Leben integrieren, auch einfach dadurch, dass wir nicht irgendwelche Floskeln verwenden oder ja, dass halt auch zu den Bestattern gesagt wird, der kommt lieber in der Nacht oder fahrt, ja, kommt lieber irgendwie durch den Keller zu uns ins Pflegeheim, dass die Senioren nicht sehen, dass ihr kommt. Also das ist ja so eine Tabuisierung in dem Tabu schon so. Also ja. Weiß ich nicht, so ein doppeltes Ding. Und ja, da sind echt, glaube ich, viele, viele Sachen, die wir aktiv verändern müssten, wo wir einfach mal den Blick drauf richten und sagen, nee, dieses Muster sollten wir verändern.
Also ich muss mich daran erinnern, das erste Jahr der Leben und Tod, da war ich ja auch noch gar nicht so in dem Thema. Und dann war ich auf einer anderen Messe und habe ein Pflegeheim dort gesehen und wollte dann eben fragen, ob die nicht Lust hätten, auch auf der Leben und Tod auszustellen. Und diese Dame da, die war völlig entsetzt und sagt, nein, also bei uns im Pflegeheim, da wird nicht gestorben. So, diese Haltung, das ist ja genau das, was du jetzt beschreibst. Also dieses heimlich nachts kommen und dass die Seniorinnen und Senioren nicht sehen, dass da jemand verstorben ist, ist doch absurd. Also das ist gut. Ne? Erlebst du sowas denn auch heute noch? Also es ist ja jetzt 10 Jahre schon her oder 11, dein Erlebnis. Ist das heute immer noch so?
Also ich war seitdem jetzt nicht mehr so irgendwie in Pflegeheim. So letztes Jahr ist mein Opa gestorben und da waren wir wieder viel da. Aber ich habe da gemerkt, dass schon, also es kommt ja immer auf die Menschen an, ne? Menschen, die so krank sind, pflegen und die Haltung. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie die Pflegekräfte meinen Opa unglaublich schön und würdevoll irgendwie begleitet haben, auch in der Zeit und immer auch mit ihm gesprochen haben, sehr zugewandt, sehr offen, sich Zeit genommen haben. Und das ist aber halt trotzdem immer noch, glaube ich, eine Seltenheit, weil auch einfach sich an dem Pflegenotstand sich nichts geändert hat. Also es gibt einfach viel zu wenig Pflegekräfte, der Job wird einfach viel zu schlecht bezahlt. Und dann wird aber trotzdem erwartet, dass diese Menschen einfach auch noch Zeit mitbringen. So, aber das funktioniert einfach nicht. Genau, und deswegen, glaube ich, kommt es echt immer auf das Pflegeheim, auf die Institution und wie einfach auch die Zeit es gerade hergibt.
Ja. Was ganz anderes ist es ja auf der Palliativstation. Da ist ja tatsächlich Zeit eins der wichtigsten Therapiemittel, sage ich mal. Und du bist jemand, der eigentlich Zeit schenkt. Wie ist das? Also wie ist deine Arbeit auf der Palliativstation? Sie ist ja ehrenamtlich. Was machst du da?
Ja, das ist auch immer sehr unterschiedlich. Mhm. Also als ich in Würzburg angefangen habe, da hatten wir eine ziemlich große Küche. Mhm. Und dann hatte ich immer ja, die Idee, dass man ja eigentlich irgendwie so ein bisschen Brot backen könnte oder Kekse oder Obstsalat. Und es gab das halt auch alles her. Also die Räumlichkeiten waren halt auch dementsprechend so groß und geräumig, dass man auch wirklich mit den PatientInnen im Rollstuhl überall irgendwie alles zu einer Weihnachtsbäckerei umfunktionieren konnte. Und das habe ich dann halt zum Beispiel total oft gemacht. Oder ich bin mit Blumen gekommen und so. Und das war halt immer so ein Opener, sage ich mal. Also ich wollte nicht so dieses Bild dieser klassischen Hospizbegleiterin erfüllen. Und ne, was man überall halt auch sieht, ne, ist jetzt November und überall ist dieses Thema total präsent und man sieht überall irgendwelche Engel und Kerzen und alles dunkel und düster und irgendwelche toten Hände und ich denke mir so, das ist doch auch wieder genau das Gleiche, so wie sollen wir diesem Thema mehr Leben geben, wenn wir es schon mit dieser medialen Aufbereitung wieder ins absolute Tabu und in die Schwere und Trauer irgendwie reinschieben. Also ich finde, dass das kann halt nicht funktionieren. Natürlich werden wir das immer als was total Dunkles und Morbides irgendwie sehen, auch den Tod. Und genau, und ich habe halt einfach versucht, einfach so Glücksmomente zu schaffen. Also ich glaube, ich war ja auch dann erst 20 und das war für mich ja alles auch eine komplett neue Situation, weil ich aus den Medien komme und so, ja, alle aber gedacht haben, so, ne, die hat bestimmt Psychologie oder soziale Arbeit oder Medizin studiert. Mhm. Das hatte ich alles nicht, aber vielleicht war das auch mein großes Glück, dass ich da eben nicht so tief drin war und einfach so, wie ich war, so wie ich bin, da reingegangen bin. Und ja, und das kam immer total gut an. Also ich erinnere mich noch an einen Sommertag, da haben wir dann Bratwürstchen auf der Terrasse draußen gegrillt und dann kamen die Pflegekräfte und haben sich immer wieder so eine Mini-Bratwurst geschnappt und Zugehörige kamen vorbei und waren so, boah, es riecht hier voll gut, das ist ja voll krass, wieso gibt es denn hier Bratwürstchen so? Und auch einmal, als wir Waffeln gemacht haben, dann waren auch zufälligerweise halt irgendwie kleine Kinder. Und ich finde dann halt so, man gibt das ja irgendwie weit. Das ist ja nicht nur für die Pflegekräfte oder für die PatientInnen irgendwie was total Schönes, wo der Alltag irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal dahin transportiert wird, sondern auch für die Kinder, die dann auf einmal merken, okay, mein Papa ist so krank und muss jetzt auf dieser Station sein, aber da gibt es Waffeln. Naja, so ein schlechter Ort kann es vielleicht gar nicht sein.
Ja, das stimmt. Deswegen heißt dein Buch wahrscheinlich auch mehr vom Leben, oder? Weil Leben einfach eine ganz große Rolle spielt, auch bei dem Thema Tod.
Ja, natürlich. Und es ist ja ein Bestandteil. Ich finde ja, also ohne den Tod gibt es ja auch kein Leben. Also das eine und das andere, das ist einfach, das bedingt sich einfach wechselseitig, ja.
Wie bist du auf die Idee dann gekommen, jetzt dieses Buch zu schreiben?
Also ich habe ja Schreiben gehasst. Also wirklich, ja, also es war das Allerschlimmste in der Schule. Fand ich ganz schlimm. Ich war immer so mittelmäßig und war einfach nie mein Lieblingsfach, Deutsch auch. Und solche Aufsätze schreiben, man war immer so gebunden an so Regeln und Strukturen. Und dann wurde dir immer ganz klar gesagt, so und so musst du das schreiben. Und auch mein Deutschlehrer dann auf der höheren Schule meinte immer so, ach, Frau Klug, also schreiben, nee, das ist echt, nee, lassen Sie das lieber mal. Okay, und deswegen hat sich das in meinem Kopf so gefestigt, so manifestiert, dass Schreiben einfach nichts für mich ist. Und dann tatsächlich auch in meinem ersten Auslandssemester hatte ich ein Stipendium bekommen für so Erlebniserzählungen, was ich so erlebe. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, boah, so gelöst von allen Strukturen, es macht mir richtig Spaß. Und vor allem aber dann, als ich zu diesem Thema gekommen bin, habe ich gemerkt, wow, ich kann meine ganze Leidenschaft irgendwie mit diesem Thema in Worte verpacken und auch irgendwie Texte schreiben. Und das mit dem Buch hat sich tatsächlich irgendwie gefügt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie aktiv nach einem Verlag gesucht, sondern die haben mich dann irgendwie so über Ecken gefunden. Und ich hatte für meine Bachelorarbeit schon so ein kleines blaues Büchlein mal geschrieben, was auch nur in einer Auflage von 4 Stück erschienen ist, weil es ja die Bachelorarbeit war. Aber ich glaube, das war so auch mein Aufhänger, wo der Verlag dann gesehen hat, okay, cool, aber wir können es nicht verlegen, es passt nicht in unser Konzept irgendwie rein, schreiben Sie doch einfach ein neues Buch. Und das hat aber tatsächlich dann noch mal ein ganzes Jahr gedauert, bis ich für mich klar hatte, dass ich das auch wirklich kann, weil ich ja immer noch irgendwie in meinem Kopf hatte, nee, schreiben, das kannst du doch eigentlich gar nicht. Mhm. Dann habe ich mich aber hingesetzt und das war dann innerhalb von 4 Monaten geschrieben und ich dachte mir so, wow, ich hatte keine Schreibblockade oder irgendwas, was man ja immer so mitbekommt, ne, so, das kommt auch und irgendwann stehst du an einem Punkt, wo du nicht mehr weiter weißt, so, nee, irgendwie hatte ich meine Schwerpunkte in dem Buch und dazu sind einfach mir ganz viele Menschen eingefallen, die ich halt in der Zeit begleitet habe und das war irgendwie ganz, ganz leicht.
Das heißt, in dem Buch beschreibst du ja eigentlich, ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Begleitung von verschiedenen Menschen und ihren An- und Zugehörigen in der letzten Phase. Und die Menschen, wie das Leben auch, beenden auch ihr Leben, also sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und man muss sich auch immer wieder natürlich auf diese Menschen, auf die Situation einstellen. Meistens sind es aber, oder alle Geschichten, die ich gelesen habe, sind irgendwie schöne Geschichten. Gibt es aber etwas, was nicht so schön war in deinen bisherigen Begleitungen? Also ich stelle mir immer so die Frage, natürlich, das erlebe ich ja selber, das macht was mit einem. Also sich ganz viel mit dem Tod zu beschäftigen, bereichert einfach das Leben. Aber es ist ja eben auch nicht immer schön, auch nicht auf der Palliativstation. Gibt es was, was dich sehr beschäftigt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, natürlich ist es nicht immer nur die schönen Momente, es sind auch ganz schwere und die einem so voll ins Herz gehen, natürlich. Manchmal bekomme ich auch sozusagen so, wie kannst du das machen? Ich könnte das nicht, ich bin da viel zu feinfühlig für, aber ich glaube, es braucht genau diese Feinfühligkeit, um überhaupt sowas machen zu können. Und es ist eher so diese professionelle Nähe, die man da auch braucht. Und für mich hat sich in den Jahren irgendwie einfach da auch rauskristallisiert, dass es immer beides ist. Also es ist dieses Schöne und es ist dieses Schwere, aber es ist diese Balance, die es hält und trägt. Und auch in all dem Leid und Schmerz ist da wieder auch irgendwas, was Gutes. Und ich glaube, wir sind auch, ja, wir sind einfach auch eine sehr negativ gepolte Gesellschaft, finde ich, die trotzdem immer versucht, so alles ist happy und alles ist super toll irgendwie zu transportieren. Und diese ja, negativen Gefühle, die aber gar nicht negativ sind, wie es Trauer, Wut, Schmerz, Frustration, keine Ahnung, die dürfen halt auch alle irgendwie sein. Und ich glaube einfach dadurch, dass ich die auch nicht wegdrücke oder auch mit den Menschen zusammen, die auch durchlebe, ist es halt auch wirklich dieses Mehr vom Leben oder es ist einfach alles vom Leben, so, weil der Mensch einfach so sein kann, wie er ist, ohne sich irgendwie verstecken zu müssen oder irgendwelche Gefühle zu verdrängen. Und da passiert das natürlich auch total oft, dass einfach da mal die Wut oder die Traurigkeit irgendwie an erster Stelle steht. Und für mich ist es dann einfach so ein großes Geschenk, weil das ja nicht alle immer mit aushalten können und ich dann halt in solchen Situationen, die dann halt so passieren, da bleibe und nicht weggehe und das halt mit dem Menschen zusammen aushalte. Und dann, ja, ist es halt oft einfach so, dass man zusammen ein bisschen weniger allein ist. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Frau erinnern, die ich begleitet habe, davon erzähle ich auch in dem Buch, und die hat immer so diesen äußeren Schein, diese Fassade gewahrt und immer so total happy und das schaffen wir alles und es wird alles wieder gut, und es war aber eigentlich klar, dass es nicht mehr so sein wird, und sie hat ihren Kindern nichts davon erzählt und so, und ich habe das einfach gemerkt und dann auch ganz vorsichtig gesagt, ich glaube, das ist so eine Fassade, die sie gerade aufrechterhalten, oder? Und dann ist so komplett dieser Damm gebrochen. Mhm. Und sie hat einfach ultra angefangen zu weinen. Und mir sind dann auch die Tränen gekommen, einfach weil ich ja auch selber Mensch bin. Ich stelle mich ja dann nicht in den Vordergrund und sage, ich komme zu den Sterbenden und erzähle denen meine Geschichte. So, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich nehme mich zurück, bin natürlich mit meinem Dasein irgendwie da, aber es geht ja nicht um mich, sondern um den Menschen, und ich versuche dann einfach da hinzuspüren, was den gerade beschäftigt und berührt, und dann gleicht sich das für mich immer wieder aus. Also ich hatte da noch nie Probleme mit, das irgendwie zu verarbeiten oder so. Auch in meiner Anfangsphase auf der Palli, da hatte ich keine Supervision oder sowas, wo ich jetzt nachträglich vielleicht jetzt auch sagen würde, boah, das ist vielleicht ein bisschen krass gewesen, andere Menschen. Also eigentlich braucht es das schon, aber ich konnte das immer gut mit mir selber ausmachen. So. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Geschichten auch dabei, auch in meinem allerletzten Kapitel, wo ich von Anna erzähle, dass es ja auch irgendwie eine krasse Situation gewesen, und trotzdem, als dann die Schwester zu mir gesagt hat, dass sie immer nur Angst vor dem Leben hatte, aber nie vor dem Tod, und dass ich erst mit der Sicht auf den Tod und mit diesem nahen Ende ihr Blick für das Leben geweitet wurde, das ist natürlich was, das erschlägt einen dann auch irgendwie so in dieser Fülle, und dann hat es irgendwie auch wieder was ganz schön ist in all dem Schmerz, weil die Trauer ja nicht nur daherkommt und es ist nur diese Trauer, Punkt, fertig, aus, sondern die ist ja auch unterteilt in ganz viele unterschiedliche Ebenen. Und deswegen glaube ich, ist es da dann einfach immer das pure Leben.
Also was, während ich dir so zuhöre, immer so denke, und ich hatte in einem Interview, das war ein Fernsehbeitrag, da sah man deine Wohnung, du bist ja jetzt umgezogen, aber da sah man deine damalige Wohnung, und es war wirklich überall tot, also tote Köpfe und Bücher über Tod und Bilder über Tod, überall war wirklich tot. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, das ist ein 24-7-Thema bei dir. Brauchst du nicht irgendwann mal eine Pause vom Tod?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das ja auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich habe meine Bücher, ich habe dann, also zum Beispiel, da war ja auch ein Bild in dem einen Beitrag, das hat mir meine Mitbewohnerin gemalt, weil die war in Mexiko und ich wollte auch schon immer nach Mexiko. Ich habe es nicht geschafft, weil dann ja Corona kam. Und dann hat sie mir halt einfach so ein Bild gemalt, wie wir beide als Skelette irgendwie Wein trinken. Ich fand das einfach so grandios. Also mir begegnet dieses Thema halt auf unterschiedlichen Ebenen. So, ich war gestern bei einer guten Freundin, die habe ich schon ewig lang nicht mehr gesehen. Und wir haben auch ganz lang über den Tod geredet. Und dann, gut, und dann sprechen wir jetzt heute wieder. Aber das sind ja immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Perspektiven, die ich dann habe auch, also dass ich halt dann irgendwie lese oder was darüber schreibe oder spreche. Also für mich gehört der Tod dann halt auch einfach irgendwie zum Leben. Und ich merke auch, dass dadurch, dass ich dem Thema so offen bin, dass die Menschen dann auch irgendwie zu mir kommen. Und dann, ja, hat das einfach, ist das immer irgendwie wichtig, und ich werde auch nicht müde davon. Mhm. Also von daher ist das Thema schon sehr präsent bei mir, und irgendwie eine Pause brauche ich jetzt so nicht, aber nö. Nee.
Also es ist wirklich spannend, dich so auch zu hören. Und du bist ja relativ jung. Ich darf das jetzt mal so sagen, ne? Du bist 27, richtig?
Yeah.
Ja. Und machst es ja jetzt, seitdem du 16 bist, haben wir jetzt gehört, es war deine erste Begegnung. Hast du, also würdest du sagen, du bist schon, ich würde jetzt nicht sagen exotisch, aber schon irgendwie ein bisschen besonders, weil es ist ja nun mal so, der Großteil der ehrenamtlich Begleitenden ist irgendwie 50, 60 plus. Und wir haben ja jetzt gerade auch das große Thema des Generationswechsels, auch in der Hospizbegleitung, in der ehrenamtlichen Begleitung. Bist du, würdest du sagen, du bist schon was Besonderes, in so jungen Jahren so intensiv sich mit dem Tod zu beschäftigen?
Nein, also ich mich niemals als, ich bin jetzt was Besonderes. Oh mein Gott, das hat sich schon, das ist schon
wie du meinst, gesagt, das ist
so. Ja, ich weiß schon wie, aber nee, also ich finde halt eher, es sollte immer so gefragt werden, warum beschäftigen wir uns so wenig damit? Ja. Also ich finde nicht, dass es was Besonderes ist, dass ich das mache, weil es eigentlich so normal sein sollte. Mhm. Und dann immer wieder, na klar, es kommt dieses, oh, du bist ja noch so jung, du machst das jetzt schon so lange, das ist doch so schwer und wie kannst du nur bei all dieser Schwere überhaupt so sprudeln davon? Mhm. Also wie kann das überhaupt sein? Das geht, glaube ich, einfach vielen überhaupt nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht. Aber für mich ist es eher wirklich die Frage, warum beschäftigen wir uns nicht davon? Natürlich so, wir haben Angst. Aber ich merke das auch gestern, hat mir meine Freundin das eben zurückgemeldet. So, hey Johanna, seit ich mit dir mehr darüber rede, habe ich auch irgendwie ein bisschen weniger Angst. Mhm. Und wir haben gestern so viel auch darüber geredet, wo ich selber echt erstaunt war, so, boah, krass, was da passiert ist bei ihr. Mhm. Und das finde ich einfach so schön. Und ja, und deswegen finde ich das eigentlich nichts Besonderes, weil es einfach so normal ist. Wir kommen auf die Welt und wir sterben dann halt wieder. So ist es halt. Das ist halt das Leben. Und ich finde, ja, manchmal ärgert mich das auch so ein bisschen, dass es immer nur um uns Menschen geht. Also wir sehen jetzt zum Beispiel nicht, ja, jetzt ist wieder Herbst, ne? Die Blätter fallen von den Bäumen, verfärben sich. So, es ist halt einfach der Kreislauf des Lebens. Und ja, was wir mit Tieren auch machen, das ist halt dann nochmal ein anderes Thema. Aber da ist ja auch ganz viel Tod. Und egal, ob das jetzt das eigene Haustier ist oder wenn wir jetzt die Massentierhaltung anschauen, das, ja, und dann nehmen wir uns das immer so als Menschen raus, wer wir sind und wie besonders wir sind und dass wir über alle anderen Lebewesen so bestimmen. Und das ärgert mich oft sehr. Das macht es mir manchmal schwer, durchs Leben zu gehen tatsächlich. Das ist nicht das Thema Tod. Das ist nicht die Begleitung von sterbenden Menschen, sondern das ist die Art und Weise, wie wir erstens mit unseren Mitmenschen umgehen und wie wir vor allem mit unserer Umwelt und mit Tieren und der Natur umgehen und wie wir alles einfach kaputt machen und überhaupt nicht und immer nur auf unsere eigene Profitgier und Macht und Geldanhäufung fokussiert sind. Und das kotzt mich wirklich an.
Das ist ganz interessant, weil ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, ob du ungeduldig oder wütend wirst, wenn du Menschen siehst, die eben oberflächlich sind. Und genau das spürt man jetzt gerade, indem du das so erzählst, dass dich das eben auch wütend macht. Und du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass der Tod uns auch demütig macht. So oder auch machen sollte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ganz viele umtreibt, dass man eben den Wert des Lebens mehr schätzen sollte und eben auch deswegen ja mehr sich mit dem Tod beschäftigen sollte. Und deswegen finde ich das so toll, dass du dich da auch so engagierst. Also auch das Buch, die Frage wäre, wer sollte dieses Buch lesen? Jeder wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, klar, mein Verlag hatte schon so die Zielgruppe so meines Alters irgendwie im Blick, aber ich finde ich überhaupt nicht, weil es natürlich auch, also ja, ganz viele Leute aus den Kreisen von Hospiz oder nein, eigentlich, keine Ahnung, kann es ja jeder lesen. So, ich finde, es ist ja doch nicht mal irgendwie nur gepolt auf Sterben und Tod, sondern es geht ja auch, das war mir so wichtig, so diese Brücke zu bauen, auch zu unserer Realität, zu unserer Gesellschaft. Mhm. Und dass man da halt andocken kann, zum Beispiel mit dem Essen und Trinken, womit ja mein Buch auch eigentlich anfängt, dass das für uns ja auch so lebensnotwendig ist, dass wir essen und trinken und wie gern wir das machen in Gesellschaft, wie verbindend das auch ist. Und dann die Brücke zu bauen, aber ja, wie ist das denn eigentlich dann bei Sterbenden? Hm. Wieso hören die denn auf zu essen und warum ist es unser Bedürfnis der Lebenden, denen immer wieder noch irgendwie Nachschlag aufzutun und noch was vorbeizubringen, weil wir Essen und mit Leben verbinden. Aber ja, die Menschen sterben halt einfach und dann brauchen sie das Essen nicht mehr.
Es hat ganz viel mit Aushalten zu tun. Kann man das irgendwie, na nicht üben, aber hast du eine Idee, wie man sich besser auch darauf vorbereiten kann, auch das auszuhalten und auch loszulassen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir einen Menschen nie komplett loslassen müssen. Mhm. Er ist halt einfach irgendwie in einer anderen Dimension oder so. Aber ich finde dieses Loslassen, das ist irgendwie zu viel, weil ich finde so, der Mensch bleibt ja trotzdem bei uns, ne, in unseren Erinnerungen, egal wie wir ihn noch in unser Leben integrieren, wir müssen ihn nur anders irgendwie integrieren. Und genau, und das finde ich, das muss man nicht. Und ich finde es einfach so wichtig, dem Thema halt einfach da auch mehr Raum zu geben, dass wir ja, ich würde sagen, so, man kann sich nie vorbereiten auf das, was kommt, was das Leben so mit einem vorhat. Mhm. Aber ich finde einfach dadurch, dass man offener darüber spricht, und es ist ja so banal eigentlich, aber das habe ich gestern ja auch bei der Freundin gemerkt, dass die Angst einfach weniger wird und dass man akzeptiert, dass wir mehr sind, als unsere Happiness-Gesellschaft uns das vorgibt, auch in unseren Gefühlen und Emotionen. Also, dass wir da erstmal auch ansetzen und gucken, was für ein Gefühl spüre ich denn da gerade in mir? Und wenn ich merke, was da ein Gefühl in mir gerade hochkommt, dann kann ich das ja auch viel besser benennen und für mich irgendwie einordnen. Und dann auch, wenn ich irgendwann an einem Sterbebett sitze oder selber sterbend bin, ich glaube, dann hat das ganz viel mit Gefühlen zu tun und auch Gefühle von anderen Menschen nicht zu sehr in sich aufzunehmen. Also das merke ich manchmal, oder das habe ich auch gelernt, dass man in Räume reinspüren kann, was da für eine Energie zwischen Menschen irgendwie ist, ob das eine gute ist oder eine nicht so gute. Und für manche Menschen, die sich, glaube ich, noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, hört sich das jetzt vielleicht total, vielleicht auch esoterisch an oder hochspirituell oder keine Ahnung was. Aber ich merke das schon immer in meinen Begleitungen, dass ich da reingehe mit einer Absichtslosigkeit und dass ich einfach schaue, was erwartet mich da jetzt, was für ein Mensch ist da, was für eine Energie umgibt den einfach. Ich habe einfach gelernt, da genauer hinzuspüren und zu gucken, was diesen Menschen ausmacht. Und ich glaube, wenn, und das können wir nur, wenn wir uns selber bewusst sind, was für einen Wert wir haben und wie unsere Gefühle irgendwie verortet sind. Und dann können wir auch für unser Gegenüber da sein und das auch mit aushalten, weil wir das auch besser einordnen können.
Ja? Glaubst du, dass der Sterbende oder die Sterbende weniger Probleme hat mit dem Sterben selbst als die An- und Zugehörigen? Also ich frage das, weil es in deinen Geschichten ja auch darum geht, wie es dann eben ist am Ende. Und wie erlebst du das? Also haben die Sterbenden selbst weniger Angst vor dem Sterben, als wir das immer so meinen? Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, absolut. Ich finde, das ist höchst individuell. Das kann so, finde ich, ganz, ganz schwer sagen, weil es auch ja natürlich immer unterschiedlich ist. Und auch Sterbende sind immer noch Menschen, die wollen nicht objektiviert werden so und nicht mit der Lungenkrebs auf Zimmer 112 angesprochen werden. Oder ne, also ich meine, das hat ja auch eine Aussage, wenn ein Arzt irgendwie mit den Pflegekräften so über einen Menschen redet, dann kommt er in das Zimmer und sagt zwar den Namen, aber irgendwie schwingt dann doch irgendwas anderes einfach mit. Mhm. Also genau das, aber ich finde, es ist einfach total, ja, total individuell und es wechselt sich ab. Wir sind ja auch nicht immer irgendwie super gut drauf, sondern auch immer in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens und so ist es auch im Sterben. Von daher wechselt sich das sehr ab. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die Sterbenden ihre Zugehörigen manchmal sehr stützen. Also, dass die Sterbenden eigentlich den Menschen, die ja bald die Hinterbliebenen sein werden, dass sie die, dass sie denen die Kraft geben auch und ihnen auch nicht zu viel aufbürden wollen. Und deswegen finde ich es dann auch immer so ein Geschenk oder es ist einfach so wichtig auch, dass es dann solche begleitenden Instanzen gibt, wie jetzt eben die HospizbegleiterInnen und auch TrauerbegleiterInnen, weil du einfach nicht in dem System bist. und du einfach eine ganz andere Rolle einnimmst und eigentlich als total fremder Mensch da reinkommst, aber trotzdem irgendwie nicht bist, weil in dieser Kürze der Zeit einfach eine unglaubliche Tiefe an Beziehung aufgebaut wird, wenn ich mich eben auf mein Gegenüber irgendwie einlasse. Und das spüren die ja. Also ich finde auch bei Kindern oder in meinen Begleitungen mit Kindern, dann merke ich das ja auch, die sind so feinfühlig, die sind so ultrasensibel. Du musst gar nichts sagen, die merken einfach schon durch deine Körpersprache und Haltung ganz, ganz viel, auch wie es dir geht. Und ich finde, das ist bei Sterbenden aber auch so. Und deswegen habe ich das ja schon öfter das Gefühl, dass es oft die Sterbenden sind, die sehr, sehr stark sind, aber natürlich auch ein Ventil brauchen, wo sie das irgendwie auch rauslassen können mal, ne? Weil es sind ja trotzdem auch einfach noch Menschen und jeder, also das ist oft so, dass wenn das nochmal ausgesprochen ist, dass es dann oft ein bisschen leichter geht. Und natürlich, um das noch kurz anzufügen, muss man ja auch immer gucken, dass nicht jeder Mensch irgendwie immer gerne redet. Und manchmal ist es auch einfach gut, da zu sein und da zu sitzen und gar nichts zu sagen oder nur ganz kurz und knapp. Und dann geht man wieder. Das kommt immer ganz auf den Menschen einfach an.
Aber das ist ja genau das, was ich mit Aushalten auch meine, ne? Das einfach nur da sein und vielleicht nichts sagen, das muss man auch können. Also das Aushalten von nichts sozusagen. Ne?
Ja, ich glaube, das ist das Schwerste, weil man natürlich immer total einfach alles überredet. Also, ne, dass man nicht jemanden überredet, sondern man redet über den drüber oder redet den voll und das ist dann einfach so dieses, ich kann diese Stille nicht aushalten. Das ist ja so, das steckt ja irgendwie so dahinter. Aber genau, dieses einfach nur Dasein ist halt das, ich glaube, das ist die größte Kunst der Kommunikation. Weil wir dann ja mit unseren anderen Sinnen, die irgendwie so ein bisschen verkümmern, habe ich manchmal das Gefühl, weil wir mit denen dann kommunizieren. Und die Sterbenden auch merken, okay, gut, der Mensch geht nicht. Und ich sage auch immer wieder, dass es so wichtig ist, auch mit den Sterbenden, die vielleicht auch schon gar nicht mehr wirklich ansprechbar sind, trotzdem noch zu reden. Also ich hatte echt so eine krasse Situation auch noch auf der Palli. Da lag die sterbende Frau im Bett und war wirklich nicht mehr ansprechbar, so hat mir das der Ehemann gesagt, der dann auch eben zu Besuch war und ich habe mich mit dem ganz lange unterhalten und dann hat er ihr auf einmal so erzählt, also die Johanna ist jetzt auch da und auf einmal hebt sie ihren Kopf und schaut mich an und das ist halt so ein krasser Moment oder auch als ich da gegangen bin, so dann hört man das Stühlerücken und so, aber dann hat sie mir auch nochmal so echt ganz schwach auch nochmal gewunken und so ein Lächeln geschenkt. Und das finde ich schon krass, wo ich auch merke, ja, die Sterne bekommen so viel noch mit. Und deswegen einfach, sagt ihnen auch alles, auch wenn wir selber denken, sie hören uns gar nicht mehr, das tun sie. Und das finde ich nochmal so wichtig, ja.
Also ich fand vorhin, was du gerade gesagt hast, dass Kinder so feinfühlig sind und Sterbende aber auch, ist doch eigentlich total interessant zu sehen oder diese Erkenntnis, dass eben, wenn wir auf das Minimalste und das Wesentlichste reduziert werden, ohne Fernsehen, Radio, Alltag, so, wie feinfühlig der Mensch als Wesen eigentlich ist. Und Kinder das ja, haben das ja noch und über den Alltag und die Erziehung und so weiter geht das ja ein bisschen verloren. Also ist es ja eigentlich, wir kommen als sehr feinfühlige Wesen und wir gehen. Kann man nicht pauschalisieren, ich weiß, aber so als Quintessenz würdest du das auch so sehen? Also dass einfach das Wesen Mensch eigentlich viel mehr könnte sozusagen und sich das erst wieder in der Quintessenz am Ende herausstellt?
Ja, und ich glaube aber, also das habe ich selber auch gemerkt, ich habe vor Corona noch, war ich 10 Tage im Kloster auf Schweigeexerzitien. Und das waren ziemlich heftiges Erlebnis, weil ich da auch gemerkt habe, wie fein auf einmal alles ist. Also ich bin aus diesen 10 Tagen Schweigen so wirklich kein Wort gesagt wieder rausgekommen und auf einmal mein Blick hatte sich verändert und meine Sinne waren total geschärft und ich saß in diesem Zug dann nach Hause und ich habe es einfach nicht mehr gepackt. Also weil einfach so viel war, weil so viel um uns rum passiert und wir, glaube ich, um auch einfach überleben zu können, schalten wir diese Sinne aus, weil wir sonst einfach so ein Overload hätten an allem. Und deswegen glaube ich, ist das auch irgendwie so eine Überlebensstrategie, unsere Sinne wahrscheinlich so ein bisschen verkümmern zu lassen, weil wir sonst nicht überleben könnten in der heutigen Zeit, auch in diesen Großstädten. Überall wird irgendwas gebaut oder keine Ahnung so. Das wäre einfach irgendwie vielleicht auch zu viel. Aber ich glaube schon, und ich finde, das hast du total schön auf den Punkt gebracht, dass es so ist, dass wir so als ganz pure Wesen auf die Welt kommen, dann passiert mit uns halt ziemlich viel und dann gehen wir aber auch wieder so in diesem puren Zustand und gleiten da so über, wohin auch immer.
Das ist eine gute Überleitung, weil eine Frage natürlich auch an jemanden, der sich viel mit dem Thema Sterben beschäftigt, der viele Sterbende erlebt. Was könnte nach dem Tod kommen? Stellst du dir diese Frage?
Ich sehe das hier für mich immer wie so ein Abenteuer, weil ich das Leben irgendwie einfach als Abenteuer sehen. Mir denke auch, ja, ich denke mir so, das Leben ist ja auch nicht immer schön und einfach. Und da sind ganz, ganz viele Höhen und Tiefen, die uns da immer begleiten und krasse Schicksalsschläge. Und dann wieder kommt auch ein Hoch. Aber der Tod kann doch nicht so schlecht sein. Also das ist für mich das. Und ich... ich sehe das einfach als großes Abenteuer und die Sterbenden, die ich begleiten durfte, die haben das mir auch noch mal mehr verdeutlicht, weil letztendlich kann das ja auch niemand sagen, ne? Noch niemand ist so zurückgekommen. Deswegen wird das für jeden, glaube ich, einfach so ein offenes Rätsel bleiben. Aber ich glaube, dass jeden etwas anderes erwartet. Jetzt gar nicht mal im Guten oder im Schlechten, nicht mit Himmel und Hölle, sowas existiert bei mir nicht. Aber ich glaube, so wie wir uns, so wie das ja auch oft mal gesagt wird, nur so das, was wir wünschen oder so wie wir leben, das kommt auch wieder zu uns zurück. Und ich glaube, das, was wir uns fürs Ende wünschen, das passiert dann auch so. Also ist das auch irgendwie ein bisschen idealisiert gedacht, für mich auf jeden Fall nicht, weil für mich gibt das irgendwie so den Halt, wenn ich mir auch denke, so wieso kann man den Tod nicht einfach als Abenteuer sehen und sich überraschen lassen, weil ich meine, wir könnten es auch ganz negativ sehen und sagen, danach kommt nichts. Und das ist vielleicht auch ein Glaube, der manche Menschen dadurch trägt. Ne? Also da muss, glaube ich, jeder für sich irgendwie das Gute finden. Aber für mich ist es ein Abenteuer und ich lasse mich überraschen. Weil ich lasse mich auch gerne einfach vom Leben überraschen. Ich will mich da nicht irgendwie einengen lassen, sondern gucken, was passiert. Und wenn ich offen bin, dann sind dem keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, so ist es auch im Tod.
Du hast ja auch Erfahrung tatsächlich mit anderen Ländern, anderen Gesellschaften. Du warst in Afrika eine Zeit lang und hast dort eben auch eine ganz andere Form des Umgangs mit dem Tod erlebt. Wir haben gerade kurz über Mexiko gesprochen, den Dia de los Muertos. Würdest du dir wünschen, dass in unserer Gesellschaft auch anders grundsätzlich mit dem Tod umgegangen würde?
Ja, also es hat halt ja immer so eine kulturelle Prägung. Ne? Also ich glaube, es wäre überhaupt nicht möglich und auch nicht für unsere Kultur irgendwie gut, wenn jetzt der Tag der Toten, wie es in Mexiko zelebriert wird, jetzt auf einmal in Deutschland auch einfach sein würde, so, weil es einfach nicht zu uns passt. Wir sind halt die Deutschen und die Menschen in Mexiko zelebrieren das halt anders, weil die einfach eine ganz andere kulturelle Vorerfahrung irgendwie damit auch haben. Wobei ich den Umgang einfach auch natürlich sehr schön finde und auch als ich in Südafrika war und gemerkt habe, boah, eine Beerdigung wird größer gefeiert als jede Hochzeit und da wird ganz viel getrunken und gelacht und getanzt und hier wird ganz penibel darauf geachtet, dass man am Grab auch bloß nichts sagt und ganz still und leise den Kopf senkt und in Schwarz angezogen ist, dann transportiert das natürlich auch ganz, ganz viel. Und ich glaube aber trotzdem, dass da wirklich auch gerade ein Wandel stattfindet, wenn auch er sehr langsam ist. Ja. Aber ich denke auch, dass das mit dem Generationenwechsel sich natürlich immer stärker dann verändern wird. Und irgendwie hat es ja auch seine Berechtigung, dass wir so trauern, wie wir halt trauern und dass wir das für uns, glaube ich, auch einfach akzeptieren, aber auch offen dafür sind, dass es sich verändern kann und dass nicht alles so weitergemacht werden muss, nur weil wir das seit 20 Jahren so machen. Also einfach offen sein für Veränderungen und für Wandel, weil ich meine, das passiert ja auch ständig. Wenn wir jetzt mal die Technik, den Technikbereich anschauen, da sind wir eigentlich auch schon viel zu weit hinten dran, so. Aber ich finde, so, wir gucken viel zu wenig auf uns als Mensch und da muss ja aber auch ein Wandel passieren, dass wir solche kulturell festgesetzten Strukturen vielleicht auch mal ein bisschen aufbrechen können.
Wenn du auf dein Ende blickst, wir beide wissen, man stirbt leider nicht immer mit 99 friedlich im Bett. So. Wenn du auf dein Ende blickst, wie stellst du dir dein Sterben vor?
Ja, ich finde das so schwierig zu beantworten, weil ich mir denke, so, es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten auch zu sterben. Also natürlich ist es irgendwie schön, wenn ich jetzt sage, ich würde auf der Palli sterben oder wenn meine engsten Familienmitglieder irgendwie um mich sind, so meine Schwestern oder so. Aber natürlich kann es ja auch sein, dass ich durch einen Unfall irgendwie aus dem Leben gerissen werde. Oder vielleicht liege ich im Sterben und ich sage, ich habe gar keinen Bock auf alle. Ich möchte es ganz alleine und ganz, was ja auch super intim ist, sterben oder in einem anderen Land. Ehrlich gesagt, glaube ich, kommt das Ende einfach, wenn es kommt. Mhm. Und auch wenn ich mal gesagt habe, so am liebsten im Kreise meiner Familie, so, nee, eigentlich ist es für mich echt so, wenn es kommt, dann kommt es und dann ist es einfach so. Ich glaube, ich will mir davon gar kein Bild machen. Nicht, weil ich es verdränge, so, das hat für mich damit überhaupt nichts zu tun, sondern weil ich es dann einfach so annehmen werde. Ich kann es ja eh nicht ändern.
Also man sieht an dir, an einem Menschen, der sich ganz, ganz intensiv mit den Themen Sterben und Tod beschäftigt, dass es gut tut, eine gewisse Gelassenheit auch in sich zu tragen, das Leben zu leben, sich aber auch bewusst zu sein, dass es irgendwann vorbei ist. Aber eben dann auch zu sagen, wenn es kommt, dann kommt es. Nicht, dass du das jetzt morgen möchtest, aber dass du eben auch akzeptierst, dass der Tod irgendwann da sein wird. Du bist ein sehr, sehr spannender Mensch und ich finde das ganz toll, dass sich unsere Wege immer mal wieder kreuzen. Und ich finde es auch ganz toll, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, es zu lesen. Du hast Pläne für ein neues Buch. Verrätst du uns schon, wo es darum gehen wird?
Ja, so ganz grob vielleicht. Also es soll auf jeden Fall um noch viel mehr Geschichten gehen, also noch tiefer um die Menschen. Und ja, es wird einfach noch viel emotionaler. Weil ich glaube, dass das ist auch das, was ich auch während des ersten Buchs jetzt gemerkt habe, so, dass das einfach mir so viel Spaß macht und ich mich einfach noch in diese Momente so sehr reindenken kann, weil die einfach so präsent sind. Also auch wenn ich manchmal denke, so ich habe irgendwie voll viele Sachen vergessen, so die Momente und die Menschen auf der Palli, die sind einfach immer noch da. Die trage ich irgendwie in meinem Herzen mit und ich kann mich da einfach komplett in diese Situation wieder reinfühlen. Und da freue ich mich total drauf, das auch einfach aufzuschreiben und mir die Zeit dafür auch zu nehmen. Ja.
Das heißt, wir dürfen gespannt sein auf weitere Geschichten und du lädst uns damit ja auch ein, so ein bisschen in die Arbeit und das Wirken der Palliativstationen hineinzublicken und eben auch in die Geschichten der Menschen, die dort sind, sozusagen. Ich danke dir sehr. Das Gespräch ist leider jetzt schon zu Ende. Es ist unglaublich kurzweilig jetzt gewesen. Also es ging total schnell rum. Es gibt eine Frage, liebe Johanna, die ich jedem meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen am Ende stelle. Du kennst die berühmten Bucketlists oder Löffellisten. Und ich würde dich bitten, den folgenden Satz einfach mal zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich... Punkt, Punkt, Punkt.
Was möchte ich dann? Ja. Das hört sich dann immer so platt an, ne? Aber ich möchte das Leben leben, so. Also ich habe auch keine Bucketlist, so. Also klar gibt es ein paar Länder, wo ich sage, oh, da würde ich gerne nochmal hinreisen oder das und das erleben, aber so eine Bucketlist habe ich gar nicht. Ich glaube, ich möchte einfach das Leben leben, so wie es für mich irgendwie gut ist und einfach so weitermachen. Ich glaube, der Tod lässt mich nicht mehr los.
Ich glaube auch. Ich glaube, das wird dein Lebensthema sein. Und ehrlich gesagt finde ich diese Antwort total schön, weil es zeigt ja, dass du mit dem, wie du bist und was du tust, dein Wirken, dein Sein total zufrieden bist. Und da können wir uns, glaube ich, eine große Scheibe von abschneiden. das, dein Leben, das Leben so zu leben und den Blick auf das Ende auch so zu sehen. Ich danke dir für ein wirklich tolles Gespräch und ich freue mich auf alles, was noch kommt, was wir beide noch zusammen auf die Beine stellen und wünsche dir alles, alles Gute, liebe Johanna.
Dankeschön. Ja, dir natürlich auch.